Manche denken bei Rechtfertigung vor allem an eine abstrakte Lehre. Doch hinter diesem Wort steht eine Geschichte, ein Gesicht, ein Weg mit Gott, Abraham. Inmitten eines Menschengeschlechts, das Gott verlassen und sich Götzen, Unreinheit und Verwirrung zugewandt hatte, trat Gott in das Leben eines Mannes hinein und machte ihn zum Anfang eines neuen Weges. Wer die Linien von 1. Mose bis zum Römerbrief nachzeichnet, entdeckt, Gottes Rechtfertigung ist tief mit seiner Geschichte mit den Menschen verbunden und reicht bis in unseren Alltag hinein. Abraham, vom gefallenen Geschlecht zum gerufenen Volk. Mit Abraham beginnt in der Schrift eine neue Linie. Die frühen Kapitel von 1. Mose zeichnen die Geschichte des Menschengeschlechts unter Adam, eine Schöpfung, die gut begonnen hat und doch Schritt für Schritt in Götzendienst, Gewalt und Selbstüberhebung abrutscht, von Kain bis zu Babel und Sodom. Am Ende dieser Entwicklung steht ein Mensch, der sich selber organisiert, seine Stadt baut, seinen Namen groß machen will, aber innerlich von Gott abgeschnitten ist. Paulus erkennt in Römer 1 denselben Weg, die Erkenntnis Gottes wird unterdrückt, die Anbetung richtet sich auf Geschöpfe, und Gott überlässt die Menschen den Begierden ihres eigenen Herzens. In diese dunkle Linie hinein geschieht etwas, das nicht aus der Menschheit selbst kommt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, während er in Mesopotamien war. Gott unterbricht die Geschichte des gefallenen Geschlechts, indem er einem einzelnen Menschen begegnet und ihn ruft. Abraham war der Berufene. Adam wurde geschaffen, Abraham aber wurde berufen. Zwischen Geschaffensein und Berufensein besteht ein großer Unterschied. Das Buch 1. Mose gliedert sich in zwei Hauptteile, der erste Teil umfasst die ersten 10,5 Kapitel und berichtet die Geschichte des geschaffenen Geschlechts mit Adam als Vater und Haupt. Der zweite Teil reicht von der Mitte von Kapitel 11 bis zum Ende des Buches und berichtet die Geschichte des berufenen Geschlechts mit Abraham als Vater und Haupt. Abraham ist darum mehr als ein frommer Mann der Antike, er ist der Anfang eines gerufenen Volkes. Gott sagt zu ihm, geh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Mit diesem Wort trennt Gott Abraham nicht nur äußerlich von Ur und Haran, sondern innerlich von der alten Schöpfung, von Herkunft, Sicherheiten, Prägungen, aus denen er bisher seine Identität bezogen hat. Zugleich zeigt die Geschichte, wie mühsam dieser Ablösungsprozess ist, Abraham nimmt seinen Vater und seinen Neffen Lot mit, später sucht er mit Hagar und Ismael eine eigene Lösung. Der Vater des Glaubens erscheint an vielen Stellen schwach, zögerlich, hin- und hergerissen. Gerade darin wird sichtbar, wie Gottes Ruf wirkt, Abraham wird nicht deshalb zum Vater der Glaubenden, weil er so überlegen wäre, sondern weil Gott beharrlich an ihm arbeitet, bis Abraham sein eigenes Vermögen für tot hält und nur noch auf Gottes Handeln setzt. Diese Bewegung vom geschaffenen zum gerufenen Geschlecht ist mehr als ein theologisches Schema, sie berührt die eigene Lebensgeschichte. Jeder Mensch gehört zunächst zur alten Menschheit, geformt durch Herkunft, Kultur, Prägungen, Verletzungen und eigene Versuche, sich zu sichern. Der Ruf Gottes reißt uns nicht abrupt aus allem heraus, aber er stellt uns auf einen neuen Weg, weg von der Selbstbestimmung hin zur Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wo sein Wort uns trifft, entsteht eine neue Wirklichkeit, die nicht aus uns selbst hervorgebracht ist. In diesem Licht verwandeln sich auch unsere Brüche, Umwege und Kompromisse, sie erzählen nicht nur von unserer Schwäche, sondern von dem beharrlichen Gott, der uns aus der alten Linie herauszieht und nicht loslässt, bis seine Geschichte mit uns Gestalt gewinnt. Wer Abraham als Beispiel betrachtet, wird ermutigt, den eigenen Weg mit Gott nicht von der eigenen Konsequenz her zu beurteilen, sondern von Gottes Treue her. Der Gott, der Abraham aus Ur rief und ihn Schritt für Schritt von seinen falschen Sicherheiten löste, bleibt derselbe. Sein Ruf ist stärker als die Verstrickungen der Vergangenheit, seine Geduld tiefer als unsere Zerrissenheit. Darin liegt Trost und Hoffnung, selbst wenn der Glaube wankt, bleibt Gott der Rufende, der eine neue Menschheit hervorbringt, ein Volk, das nicht mehr durch Abstammung, sondern durch seine Stimme und Verheißung definiert ist. Und er sagte, ihr Männer, ihr Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, während er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Jehova nun sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abrahams Geschichte lädt dazu ein, das eigene Leben als Teil einer größeren Bewegung Gottes zu sehen, weg von der Selbstverständlichkeit der alten Menschheit hin zu einem gerufenen Volk, das von Gottes Wort und Verheißung herlebt. Wo die eigenen Grenzen und Verstrickungen sichtbar werden, darf neu bedacht werden, dass Gott schon angefangen hat zu rufen und zu trennen, und dass seine Treue stärker ist als das, was uns noch an die alte Linie bindet. In diesem Vertrauen kann der Weg weitergehen, auch wenn er uns, wie Abraham, oft nur schrittweise gezeigt wird. Der Glaube Abrahams, Vertrauen auf den Gott der Schöpfung und Auferstehung. Abraham wird in der Schrift nicht nur als Berufener, sondern als Glaubender vorgestellt. Der Ruf Gottes nimmt ihm nach und nach alle Wege, sich selbst abzusichern. Er weiß nicht, wohin er geht, er hat keine Möglichkeit, aus eigener Kraft den verheißenen Erben hervorzubringen, und als Isaak schließlich da ist, fordert Gott ihn auf, gerade diesen Sohn der Verheißung hinzugeben. In dieser Zuspitzung tritt hervor, worauf sich sein Glaube richtet. Paulus fasst Gottes Wirken so: Gott ist der, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ruft, wie wenn es da wäre. Als menschlich keine Option mehr bleibt, spricht Gott Isaak ins Dasein, als Gott Isaak verlangt, rechnet Abraham damit, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne. Das berufene Geschlecht wird zum glaubenden Geschlecht. Abraham war zuerst ein Berufener, dann ein Glaubender. Er hatte alles aufgegeben und hatte keinen anderen Weg, weiterzugehen, als auf Gott zu vertrauen. Er vertraute auf Gott, weil er nicht wusste, wohin er ging. Gott hatte ihm nur gesagt, dass er sein Land, seine Verwandtschaft und das Haus seines Vaters verlassen sollte. Er hatte Abraham nicht gesagt, wohin er gehen würde, und brachte ihn so dazu, auf Gott zu vertrauen. Dieser Glaube ist nicht eine heroische Leistung, sondern ein Vertrauen, das gerade im Ende der eigenen Möglichkeiten geboren wird. Abraham hält an der Zusage fest, dass in Isaak seine Nachkommenschaft genannt werden soll, und stützt sich auf den, der Tote lebendig macht. Darum heißt es in Römer 4, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Die Beschneidung besiegelt nur, was Gott schon vorher getan hatte, er hatte Abraham wegen seines Vertrauens gerecht gesprochen. Paulus betont, dass diese Gerechtigkeit nicht an ein äußeres Zeichen gebunden ist, sie gründet allein auf dem lebendigen Vertrauen auf den schöpferischen und auferweckenden Gott. Damit gewinnt Abrahams Glaube eine bleibende Bedeutung für alle, die an Christus glauben. Erkennet daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Gott sieht in der Glaubensbeziehung, die Abraham mit ihm hat, den Anfang eines neuen Geschlechts, eines glaubenden Volkes. Wer heute auf Christus vertraut, steht in derselben Linie, Gott rechnet dem Glaubenden nicht seine eigene Kraft, sondern den Glauben selbst als Gerechtigkeit zu. Zugleich macht das Neue Testament deutlich, dass dieser Glaube nicht aus uns selbst hervorgebracht wird. Christus, der in den Glaubenden wohnt, ist der eigentliche Glaubende, sein Vertrauen auf den Vater wird ihnen zugerechnet. So wird jede Selbstüberschätzung ausgeschlossen, und doch bleibt die persönliche Antwort des Herzens entscheidend. In dieser Perspektive wird Abrahams Weg zu einer Einladung, den Glauben neu zu verstehen. Glaube bedeutet nicht, über die eigene Schwachheit hinwegzusehen, sondern sie im Licht eines größeren Gottes zu betrachten. Er wächst dort, wo eigene Wege versiegen und Gottes Zusagen Gewicht bekommen. Wer sich in Abrahams Spannungsfeldern wiederfindet, zwischen Verheißung und Realität, zwischen Zusage und Dunkel, darf wissen, gerade in dieser Spannung lernt der Mensch den Gott der Schöpfung und Auferstehung kennen. Daraus erwächst ein stiller Mut, die nächsten Schritte nicht aus eigener Berechnung, sondern aus Vertrauen zu gehen, auch wenn noch vieles im Ungewissen liegt. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Abrahams Weg macht deutlich, dass der Glaube, den Gott als Gerechtigkeit anerkennt, gerade dort wächst, wo die eigene Kraft an ihr Ende kommt und Gottes Zusage allein Gewicht erhält. In den Spannungen zwischen Verheißung und sichtbarer Wirklichkeit entsteht Raum, den Gott kennenzulernen, der Tote lebendig macht. Wer sich darauf einlässt, entdeckt über die Zeit einen Glauben, der weniger von Anstrengung, sondern mehr von Vertrauen geprägt ist, und erfährt, dass Gott selbst diesen Glauben trägt und vor seinem Angesicht gelten lässt. Rechtfertigung und Verheißung, Erben der Welt in Christus. Aus der Rechtfertigung Abrahams erwächst eine erstaunliche Perspektive. Gott belässt es nicht bei der Zusage, dass Abraham vor ihm gerecht ist, sondern verbindet diese Gerechtigkeit mit einer weitreichenden Verheißung: Abraham und seinem Samen wird die Welt zugesprochen. Paulus fasst es so: Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Weil die Verheißung an Gnade und Glauben gebunden ist, kann sie ein ganzes neues Geschlecht umfassen, Menschen aus Israel und aus den Nationen, die nicht durch Gesetzeswerke, sondern durch Vertrauen auf Gott leben. Die Verheißung wurde Abraham und seinem Samen gegeben, dass sie Erben der Welt sein sollten. Das ist eine gewaltige Sache. Abraham und seine Nachkommen haben Gott geerbt und sie werden auch die Welt erben. Lass andere Menschen um die Herrschaft über die Welt kämpfen. Die Welt wird uns gehören. Wenn die Kriege vorbei sind, wird Gott sagen: Lasst mein Volk die Welt haben. Diese Verheißung wurde nicht durch die Werke des Gesetzes gegeben, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Die Schrift weitet diesen Horizont weiter, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Wer gerechtfertigt ist, gehört zu einer Linie, die nicht nur Gott selbst als Erbe hat, sondern mit Christus die erneuerte Welt erben wird. Und wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und gemäß der Verheißung Erben. Die Rechtfertigung durch Glauben ist also nicht nur eine Antwort auf vergangene Schuld, sie öffnet einen Raum von Gegenwart und Zukunft, in dem Menschen als Erben leben, getragen von einer Zusage, die über ihre Lebenszeit hinausreicht. Das Zentrum dieser Hoffnung ist der auferstandene Christus. Paulus fasst das Werk des Kreuzes und die Rechtfertigung so zusammen: Christus wurde um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Seine Auferstehung ist gleichsam Gottes öffentliches Ja zu dem, was am Kreuz geschehen ist. Weil Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, steht fest, dass die Schuld wirklich getragen, der Abstand wirklich überbrückt ist. Wer an Christus glaubt, steht vor Gott auf dem Boden dieses göttlichen Ja. Zugleich lebt dieser auferstandene Christus in den Glaubenden und führt ein Leben, das der Gerechtigkeit Gottes entspricht. So verbindet sich die zugerechnete Gerechtigkeit mit einem neuen Leben, das dieser Gerechtigkeit entspricht, ohne auf Werke als Grundlage zu bauen. Aus dieser Perspektive gewinnt der Alltag ein anderes Gewicht. Rechtfertigung durch Glauben ist kein abstraktes Lehrstück, sondern eine Zusage, die inmitten der Spannungen und Brüche des Lebens trägt. Die Vergangenheit ist nicht mehr durch unaufhebbare Schuld definiert, weil Gott im Blick auf Christus gesprochen hat: Es reicht. Die Gegenwart ist nicht mehr von Aussichtslosigkeit geprägt, weil derselbe auferstandene Christus in den Glaubenden lebt. Und die Zukunft ist nicht mehr von Angst vor Verlust und Untergang bestimmt, sondern von der Zusage, dass die Welt letztlich Christus und den Seinen gehört. Diese Linie kann leise, aber beständig Vertrauen wachsen lassen: Das, was Gott begonnen hat, führt er auch zum Ziel, über die eigene Lebensspanne hinaus. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Die Verknüpfung von Rechtfertigung und Verheißung lädt dazu ein, das eigene Leben nicht nur rückwärts gerichtet als Vergebungsgeschichte, sondern vorwärts gerichtet als Hoffnungsgeschichte zu sehen. In Christus steht fest, dass Gott die Vergangenheit geklärt, die Gegenwart mit seiner Gegenwart erfüllt und die Zukunft mit einem verlässlichen Erbe verbunden hat. Diese Gewissheit muss nicht laut auftreten, sie kann still, aber tragfähig den Blick auf die Wirklichkeit prägen und einen Grundton der Hoffnung unter den alltäglichen Spannungen wachhalten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns wie Abraham mitten aus einer gefallenen Welt herausgerufen hast und uns in die Linie des Glaubens gestellt hast. Du bist der Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft und der den Toten Leben gibt. Stärke in uns diesen Glauben, der nicht auf das Sichtbare, sondern auf deine Zusagen blickt, und lass uns darin ruhen, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Wo wir an unsere Grenzen kommen, öffne uns die Augen für deine schöpferische und auferweckende Macht, die in Schwachheit mächtig ist. Lass uns aus der Gewissheit leben, dass deine Rechtfertigung gilt, weil du auferstanden bist und zur Rechten des Vaters für uns einstehst, und dass unsere Zukunft in deiner Verheißung und deinem Erbe geborgen ist. So erfülle unsere Herzen mit stiller Zuversicht und lebendiger Hoffnung, bis du wiederkommst und sichtbar machst, was du jetzt schon zugesprochen hast. Amen.